So, herzlich willkommen und hallo. Ich freue mich sehr, dass heute zu Gast ist bei mir Stefan Schicker. Stefan Schicker ist Rechtsanwalt, ist Legal Tech Berater und auch Programmierer, was ich sehr wichtig finde. Hallo Stefan.
Hallo Patrick, ich freue mich sehr dabei zu sein.
Gerne. Wir haben ja heute als Thema ausgesucht etwas, ja, ich denke mal, was aktuell sicherlich die meisten vielleicht umtreibt, wenn sie sich denn ein bisschen als Jurist mit Tech beschäftigen, und zwar die Zukunft der Juristerei, speziell vielleicht von, sagen wir mal, Rechtsanwälten auf die beschränkt. Das wäre ein bisschen einfacher. Wir werden es ja eh gleich auseinanderdröseln, denke ich mal, wie man es genau beschreiben kann. Aber das Thema ist eigentlich im Kern, wie wird sich der Beruf des Rechtsanwalts verändern durch KI? Noch konkreter, wird der Anwalt durch KI ersetzt? Das ist also die große Frage. Was sagst du dazu?
Genau, also die Frage kann man klar mit einem juristischen vielleicht oder es kommt drauf an beantworten, um gleich mal hier einen richtig juristischen Einstieg zu schaffen. Genau. Ich glaube, dass die Entwicklung, die wir da gerade momentan erleben, unwahrscheinlich spannend ist und ganz großartige Chancen bietet. Und dass ich im Prinzip selber auch schon die Erfahrung gemacht habe, 2016, als ich angefangen habe, hier so die ersten Legal Tech Meetups zu organisieren, dass es da auch schon drum ging, dass die Leute alle gekommen sind und gesagt haben, boah, wir haben so Angst vor den Computern und die kommen jetzt und dieses Legal Tech Zeugs kommt, ja. Und als man dann aber mal runtergegraben hat und gesagt hat, so, jetzt lass uns mal zusammensetzen, und jetzt erzählt mir alle mal, was ist denn das Legal Tech Tool, das ihr jetzt, also 2016 war das, ja, schon benutzt habt, kamen so Sachen hoch wie, ja, naja, Word und Excel und Microsoft Windows, ja, wo man gemerkt hat, okay, da driftet einfach die Angst und die Realität sehr weit auseinander. Und das Gleiche gab es ja mal tatsächlich bei den Accountants mit den Excel-Tabellen, wo die gesagt haben, hey, wenn die Excel-Tabellen kommen, dann ist alles quasi ersetzt, was wir da machen müssen. Es ist bisher nie so passiert, sondern es ist immer, hat sich so entwickelt, dass man plötzlich Möglichkeiten hatte, um ineffiziente Bereiche wegzurationalisieren und die tatsächlich in irgendwelche Systeme zu kippen und da was zu verändern. Und gleichzeitig aber dann immer mehr Anfragen, immer mehr Umfang gekommen ist, immer mehr Möglichkeiten, Sachen zu bewerten, zu analysieren. Deswegen, also kurze Antwort auf quasi die Einstiegsfrage von dir ist, dass ich bin davon überzeugt, dass der Human in the Loop, also der Mensch, der in dieser Gleichung immer noch drin ist, drin bleiben wird. Und wir können gerne auch gleich mal noch ein bisschen dazu sprechen, warum ich der Meinung bin. Ich glaube, dass uns diese Tools sehr stark helfen werden, nervige Arbeit wegzurationalisieren und die dann quasi den Systemen zu übergeben. Und auf der anderen Seite wir uns dann auf wirklich die Kernarbeit und die juristische Schwerarbeit und da im Prinzip die Einschätzung dazu und diese Sachen konzentrieren können, sodass man eigentlich mehr noch juristisch arbeiten wird, als man das bisher momentan tut. Und dementsprechend, also ich habe keine Angst davor. Ich bin wie 2016 wieder an der Frontreihe dabei zu sagen, Kinders, ich finde die Entwicklung großartig, lasst uns schauen, was wir daraus machen können und wie wir es einsetzen können. Denn eins ist, glaube ich, relativ klar. Die Leute, die die Techniken einsetzen und speziell natürlich jetzt KI, die werden sicherlich einen riesen Vorteil haben vor den Leuten, die KI nicht einsetzen und denen dann möglicherweise tatsächlich die Jobs streitig machen. Und umso wichtiger ist es, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man sich da auch fortbildet. Denn wir merken, wie bei so vielen Sachen, wenn die Basis fehlt, kann ich nichts drauf aufsetzen. Wenn ich jetzt plötzlich zum ersten Mal ein Smartphone in der Hand halte und sage, was soll das denn alles? Ja, kann ich überhaupt nicht mit den Feinheiten arbeiten? Habe ich aber mit dem Smartphone schon mal gearbeitet? Habe ich verstanden, was Apps sind? Habe ich verstanden, wie man im Prinzip mit so einem Touchscreen umgeht? Kann ich mich auf neue Funktionen relativ schnell anpassen? Und ich glaube, genau an so einer Stelle stehen wir gerade in der Juristerei.
Ja, da fällt mir natürlich gleich ganz viel zu ein, was du gerade gesagt hast. Also erstmal vielleicht, das würde ich gerne später nochmal ansprechen, wo du 2016 sagst, das war ja auch so meine Zeit, 2015, 16, wo ich in den ganzen Legal-Tech-Bereich reinkam. Und da hieß es damals nicht nur, ja, nimmt Legal-Tech uns jetzt die Jobs weg? Das ist also ein bisschen ähnliche Frage zumindest, auch wenn ich denke, die Antwort ist ein bisschen anders als damals. Aber das hieß vor allem auch, müssen jetzt Anwälte anfangen, Programmieren zu lernen. Also daran erinnere ich mich noch, dass das immer so war. Und das erinnert mich so ein bisschen an die heutige Frage, müssen Anwälte jetzt Prompting lernen? Ja, also das Programmieren der heutigen Zeit ist also simpler, es ist also Prompting quasi geworden. Ja, du musst nicht mehr mit Assembler 01 und auch nicht irgendwie C++ oder ähnliches, sondern es ist halt Prompting. Ja, und ich habe das Gefühl, dass jeder jetzt denkt, er ist Programmierer, weil er jetzt irgendwie da was eintippt und dann kommt da was raus. Aber es ist natürlich einfach viel einfacher geworden. Ja, es fing ja schon mit diesen No-Code-Plattformen an und so weiter. Also eigentlich unterm Strich eine sehr gute Entwicklung. Bevor ich zu der Frage wollte, ob also Prompting deiner Meinung nach wichtig ist zu lernen, die würde ich gerne noch ein bisschen hinten anstellen, ja, ist also eher die Frage, wenn man diese Frage seriös beantworten will, die wir am Anfang gestellt haben, also wird der Beruf des Anwalts in Zukunft, ja, durch KI ersetzt oder zumindest in großen Teilen vielleicht durch KI ersetzt, dann ist natürlich erstmal als Anwalt muss man das ja auseinandernehmen, was ist denn hier die Zukunft, ne? Und ich denke, da hat man mindestens zwei Stadien. Man hat vielleicht das von kürzerer Zeit, ein Jahr, vielleicht zwei Jahre. Es können auch fünf sein, weil völlig unabsehbar ist, was, glaube ich, mit KI so richtig passiert in den nächsten paar Jahren. Und dann hat man die Zukunft, die vielleicht 10, 20 Jahre, wo also die Welt wahrscheinlich nochmal ganz anders aussehen wird. Ja. Und die Frage ist halt, über welches von beiden möchte man sprechen? Also ich bin bei dir total dabei, wenn du sagst, okay, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, sollte man sich mit dem Thema beschäftigen. Da werden auch Anwälte nicht ersetzt werden. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, sie werden sich damit auseinandersetzen müssen. Der übliche Satz ist hier, will ich auch mal vorwegnehmen, dass ja viele dann sagen, okay, die sich mit dem Thema beschäftigen und KI einbinden, die sind eher quasi safe und die sind eher im Job und kriegen vielleicht sogar noch höhere Gehälter und Ähnliches als die, die das nicht tun. Das ist definitiv klar. Aber die Frage ist eben, was kommt danach? Und lass uns doch noch mal einmal kurz über die Zeit reden in den nächsten ein, zwei Jahren und noch mal zurück auf das Prompting. Also wie siehst du denn da, was muss man denn da als Anwalt tun, um in den nächsten ein, zwei Jahren fit zu sein?
Also ich glaube grundsätzlich, dass wir, was dieses ganze KI-Thema angeht, momentan an so dem, also wenn man diesen Gartnerschen Hype-Cycle-Kurve anschaut, sind wir jetzt ja über den Zenit raus und sind jetzt gerade auf dem Bereich, wo es in die Talsohle runtergeht. Das heißt also im Prinzip, wir hatten jetzt hier die letzten Monate mit ChatGPT viel zu tun. Das ja, dem man im Prinzip wirklich sehr viel verdanken muss, weil es geschafft hat, eben dieses Thema KI aus dem Nischenbereich rauszubringen in den Mainstream-Bereich und dementsprechend wirklich einen ganz großen Schritt auch geschafft hat für KI, weil das ist ja kein neues Thema. KI ist im Prinzip seit den 60er Jahren auf dem Markt, man hat es halt im Prinzip für verschiedene andere Bereiche eingesetzt und jetzt kommt zusammen, dass wir einerseits die Daten haben, andererseits die Rechenpower haben und die Algorithmen besser geworden sind und wir jetzt eben solche unglaublichen Ergebnisse sehen. Auf der anderen Seite, gerade im juristischen Bereich, jetzt hier wirklich bei einer eigentlich nicht faktenorientierten Software zu sagen, ich will jetzt, dass du mir da den richtigen Vertrag schreibst, das ist, glaube ich, etwas, was schon noch eine Weile dauert. Und deswegen glaube ich, dass in dem juristischen Bereich eben die Talsohle jetzt erstmal kommen wird, wo die Leute sagen, naja, so toll ist es ja eigentlich sowieso auch nicht. Ja. Mhm. Und in der Tat, die Entwicklungsgeschwindigkeiten sind hier oftmals sehr schnell, Stichwort Projekt Q, das jetzt irgendwie hier vor kurzem mal irgendwie hier zutage gefördert wurde und so weiter. Also lauter Sachen, wo wir sagen, es ist ein bisschen undurchsichtig, was alles passiert. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, welche Basisinformationen man braucht, um wirklich eine belastbare juristische KI aufzubauen, glaube ich, dass das sicherlich jetzt in den nächsten ein Jahr, zwei Jahre noch nicht sowas rauskommt, wo man sagen wird, das ist irgendwie in einer Form so, dass es das anwaltliche Urteilsvermögen ersetzen kann. Und das ist ja, glaube ich, gerade der Punkt. Ja, ja, natürlich wird das Ding irgendwie hier toll sein für Dokumentenanalysen. Es wird großartig sein, weil man es vielleicht für die Vorhersage von Prozesswahrscheinlichkeiten einsetzen kann. Ja, es kann routinemäßige Aufgaben dann irgendwie hier auch standardisieren, uns abnehmen und sehr viel schneller machen. Aber dann geht es ja darum, dass wenn ich diese ganzen unteren Layer eben wegrationalisiert habe und sage, da lasse ich mich jetzt unterstützen, dass ich dann eben sage, jetzt brauche ich ein Urteilsvermögen, jetzt brauche ich den Grips, die Empathie, die ethischen Überlegungen, die Transparenz, die ich dafür eben auch brauche, um wirklich zu entscheiden, wie ich juristisch dann urteile. Und das ist, glaube ich, etwas, wo es noch eine Weile dauern wird. Insofern, wenn du jetzt quasi über den kurzfristigen Zeitraum sprechen möchtest, von 1 bis 2 Jahren, glaube ich, dass wir da noch nicht sowas sehen werden, was so schnell den Markt überrollt. Gerade im deutschen Bereich, weil natürlich das nochmal ein ganz anderer Bereich ist als in Amerika, wo sehr viel mehr Urteile zugänglich sind, sehr viel mehr die Informationen verfügbar sind, Daten verfügbar sind. Da hinken wir in Europa, aber vor allem auch in Deutschland natürlich sehr hinten nach. Deswegen wird es diesbezüglich bei uns noch ein bisschen länger dauern.
Wenn ich das in anderen Bereichen sehe, wir sind jetzt immer noch bei der kurzfristigen Zeit, wenn du die ganzen Sachen, du hast ja bei uns dort auch mal Artikel zugeschrieben, eine KI-Serie, ja, wo es ja auch in andere Gebiete geht, also man hat diese grafischen Komponenten, Midjourney, Adobe Firefly, was wir selber benutzen öfter im Verlag. Mittlerweile gibt es schon Videosachen, die sicherlich immer besser werden. Fast jeden Tag habe ich das Gefühl, kommt da was Neues und verbessert sich. Ja. Das sind ja alle Dinge, wo Leute befähigt werden, entweder etwas zu tun, was sie vorher nicht konnten, also sprich eine Grafik zu erstellen, wo sie selber nicht dazu fähig gewesen wären, das in der Qualität zu können und sie aber auch benutzen dürfen, also bei Adobe Firefly zumindest auch ohne urheberrechtliche Probleme. Und dadurch machen sie ihre Arbeit natürlich schneller, effektiver, ja, und das ist ja aktuell so ein bisschen das, was ich sehe, plus, dass sie sich natürlich etwas verschiebt, also wenn ich jetzt eine große Firma, mit der ich neulich im Marketing jemandem gesprochen habe, der gesagt hat, also ich mache Grafiken, habe ich vorher extern machen lassen, dann mache ich jetzt 70-80% kann ich jetzt selber machen lassen, dann verschiebt sich da ja auch was. Ne? Ob jetzt die Person, die Grafiken gemacht hat, vielleicht dafür wiederum was anderes kann, was sie vorher nicht konnte und das anbieten kann, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch so ist. Also es muss jetzt nicht immer sein, dass die anderen dann irgendwie alle arbeitslos werden oder so. Ja, es verschieben sich ja auch viele Dinge. Ne? Und diese Schnelligkeit, mit der man jetzt also fähig ist, Dinge zu erstellen, vor allem auch Texte, ich sehe das ja auch, also mit ChatGPT kannst du ja ganz schnell Texte umformen, du kannst dir Texte erstellen lassen, komplett auf der Basis von einer Frage und so weiter. Also das heißt, ein Ding ist halt die Geschwindigkeit. Wie können Anwälte, Anwältinnen, Juristen, Juristinnen, kann ja auch Rechtsabteilung sein, egal eigentlich, wie können die das nutzen und wird das den Beruf quasi schneller machen?
Also ich hoffe sehr, dass es den Beruf schneller macht, denn die grundsätzliche Überlegung, dass man in Prozessen denkt, ist, glaube ich, im Anwaltsberuf doch noch sehr stark auf das Gericht und den Gerichtsprozess bezogen, nicht auf die Orga-Prozesse. Also ich glaube, dass da sehr viel Effizienzsteigerungen möglich sind, sehr viel alte Container aufgebrochen werden können und dementsprechend sehr viele Schätze auch da sind, die man heben muss. Die würde ich im Prinzip im ersten Schritt nicht unbedingt jetzt hier mit KI oder Technik zu heben wissen, sondern würde erstmal mir tatsächlich die Prozesse anschauen und glaube, dass man allein schon, wenn man das sich mal anschaut und vernünftig plant, da unwahrscheinlich viel schaffen kann. Im nächsten Schritt kann man sich dann überlegen, kann ich das durch Technik noch irgendwie hier verbessern oder verschnellern? Ja. Im nächsten Schritt kann man sich dann überlegen, habe ich die Technik vielleicht schon und kann ich eins von den Tools, die ich jetzt eh schon habe, bezahle, vielleicht irgendwo im Einsatz habe, für sowas auch noch verwenden? Oder muss ich ein neues Tool dafür kaufen? Und da ist sicherlich KI gerade im Anwaltsbereich natürlich extrem interessant, weil es eben sehr stark auf diese Sprachmodelle ja geht und diese Sprachmodelle ja auch darauf trainiert sind, eben Texte zu schreiben. Und es jetzt schon auch großartige Möglichkeiten gibt, einfach schneller zu arbeiten. Und wenn viele daran denken, dass man dann sagt, ich frage jetzt die KI und sage, schreib mir jetzt mal den tollen Vertrag. Ich glaube, das ist gar nicht die richtige Herangehensweise, sondern die Frage ist tatsächlich, dass man sich im Arbeitsablauf im Alltag einfach anschaut, wo sind die kleinen Sachen, wo mich irgendwas nervt, wo irgendwas anstrengend ist, wo irgendwas hier mehr Zeit raubt, wo ich einfach irgendwie hier 10 Minuten, Viertelstunde Umweg machen muss, um zu einem Ergebnis zu kommen, oder wo muss ich erst was an irgendwie einen Kollegen schicken, der dann was macht und dann bekomme ich es zurück und dadurch geht Zeit verloren oder es ist ein Medienbruch da oder. Und da gibt es so viele Ansatzpunkte, wo man eben jetzt die Technik und insbesondere KI einsetzen kann. Und das ist zum Beispiel im ersten Schritt mit der Frage, wie kann ich was sinnvollerweise verschlagworten? Musste ich das früher alles händisch selber machen? Kann ich das vielleicht jetzt eben eine semantische Funktion drüber laufen lassen und da viel schneller zu Rande kommen? Oder habe ich Texte, die einfach sehr lang sind, mit denen ich arbeiten muss und gar nicht weiß, ob die irgendwie sinnvoll sind? Ja, ich stelle mir vor, man hat irgendwie hier eine Kommentarstelle und findet 3 Urteile und sagt, ja, die könnten alle passen. Um was geht's denn in Urteilen? Ja, anstatt die alle zu lesen und da jeweils irgendwie 30, 40 Seiten zu lesen, könnte ich ja mittels einer KI schon mal sagen, hör zu, fass mir das mal zusammen. Und dann eben vielleicht Zeit sparen, weil ich sehr viel schneller sagen kann, das ist relevant für mich oder das ist nicht relevant. Und ja, die Zusammenfassung, da kann man sicherlich auch an der Qualität noch arbeiten, gerade wenn es um die Frage geht, welche Bereiche aus einem Urteil sind denn wirklich relevant. Aber da verbessert sich die KI. Und du hast gerade eh schon gesagt, ja, dass sich das sehr schnell verändert. Tatsächlich sagen die Statistiken, alle 3,5 Monate verdoppelt sich die Rechenpower von den KI-Systemen momentan. Mhm. Wenn man sich Bilder anschaut, zum Beispiel, wie du es ja erwähnt hattest, von Midjourney, die halt vor irgendwie hier einem Jahr gemacht worden sind, sind die noch relativ schlecht, ja. Während wenn man sie sich jetzt anschaut mit dem gleichen Prompt, ja, kommt ein komplett anderes Bild raus in einer gestochen scharfen Qualität, das ziemlich genau das trifft, was man sich vorstellt. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wir da einfach extreme Verbesserungen und Verschnellerungen sehen werden. Und so sehen wir das ja auch jetzt hier bei den großen Anbietern, die eigentlich nahezu jede Woche, jede zweite Woche bahnbrechende neue Informationen irgendwie hier zeigen. Andere Anbieter, die sagen, wir bauen das tief in alle unsere Software ein und du hast überall kleine KI-Assistenten, die dir eben helfen können, ja, und da im Prinzip hier eben dir wie so Hilfs-Sheriffe quasi sagen, hey, mach das mal so, mach das mal so. Also das ist unglaublich, was sich da tut und die Geschwindigkeit ist enorm. Ja.
Mhm. Weil du es gerade erwähnt hast, das ist natürlich auch immer ein interessanter Teil, auch wenn es nicht mehr die Ursprungsfrage war. Aber es spielt ja doch alles zusammen, auch in der Justiz. Ja, in der Justiz ist auch immer mehr KI, wenn es nicht schon im Einsatz ist, zumindest großartig im Gespräch. Also ich sehe von vielen Ebenen, viele Richter gibt es dort ja, die da ein bisschen spezialisiert sind, ein paar Leute, wo man immer wieder was liest. Es gibt mehrere Projekte. Was könntest du dir denn da vorstellen? Ich weiß noch, du hattest es ja vorhin erwähnt, 2015, 16, so die ersten Legal Tech Jahre, da hieß es damals schon, der Robo-Judge kommt, ja.
Ja.
Also sprich, der Richter wird dann ersetzt durch einen, ja, ein, das ist ja nichts anderes als eine KI, wäre das ja dann gewesen. Natürlich kann man dann schnell zu dem Punkt, dass man sagt, naja, okay, KI, wollen wir das jetzt, dass eine KI Urteile fällt? Ich persönlich finde es gar nicht so schlecht. Es kommt darauf an, wie die ethisch, moralisch programmiert ist, weil sie ist definitiv... hat nicht die Launen eines Richters, der sie vielleicht manchmal hat. Sie hat keine schlechten Tage. Sie ist objektiver immer als ein Mensch. Also es hätte auch Vorteile. Allerdings, und ich denke, da geht es auch hin, ist es natürlich jetzt nicht, dass sie den Mensch ersetzt, sondern wobei vielleicht in kleinen Fällen, das könnte man noch drüber diskutieren jetzt mit dir, aber generell läuft es ja auf einen KI-Assistenten für Richter hinaus. Also ich denke, das ist ja schon in der Mache etwas angedacht und wird sicherlich weiter verfolgt. Was sind da deine Kenntnisse oder wie glaubst du, wie das in Zukunft sein könnte in dem Bereich?
Also ich gebe dir vollkommen recht, dass auch in den Behörden sehr viel über KI gesprochen wird. Die Teams, die das umsetzen sollen, sind meines Erachtens doch relativ überschaubar und klein, sodass man da also schon noch hoffen könnte, dass da noch mehr passiert, schneller passiert. Wir haben hier in Bayern einen sehr großen politischen Einfluss, auch im positiven Sinne, von den Playern, die da eben das stark vorantreiben, die da auch eine Infrastruktur dafür schaffen und auch tatsächlich tolle Projekte umsetzen. Aber das ist insgesamt schon noch etwas, wo die Mühlen sehr, sehr langsam mahlen und also viele Leute, mit denen ich spreche, die eben in dem Behördenumfeld oder im Justizumfeld da eben versuchen, Änderungen hinzukriegen, werden dann oftmals halt ausgebremst, haben dann plötzlich keine Budgets mehr zur Verfügung und so weiter. Also insofern, da würde ich mir wünschen, dass es tatsächlich noch schneller geht. Denn das ist auch ganz, ganz klar und ganz wichtig und erforderlich. Denn also im Prinzip wird es auch da wieder wie in dem Legal Tech Bereich mit den kleinen Sachen anfangen. Ja, ich bin überzeugt davon, dass jemand, der sagt, ich habe jetzt hier einen Amtsgerichtsprozess, und für die nicht juristisch vorgebildeten Hörer geht das praktisch bis zu Streitwerten von 5.000 Euro im Regelfall. Ebenso, dass man sagt, bevor ich jetzt da zum Anwalt gehe, was kostet mich der denn? Ja, wer ist denn überhaupt der Richtige, den ich da irgendwie habe? Ja, haben die Leute jetzt schon oft gesagt, komm, da darf ich selber hingehen, weil es ja keine Anwaltspflicht gibt, und das probiere ich halt einfach mal selber. Und ich glaube, dass in dem Bereich, wenn ich jetzt sage, hier lieber ChatGPT und das auch heute schon, ja, eben sage, mach mir mal eine Klage und hier ist praktisch sind die ganzen Infos dazu, dass ich glaube, dass sich das vor allem gerade, was den Formalkram angeht, sehr, sehr stark ganz schnell verbessern wird und dass wir eben dann Klagen haben werden, die formal so gut sind, dass die ein Amtsrichter dann auch nicht mehr einfach so vom Tisch fegen kann und sagen kann, formell unzulässig, deswegen müssen wir uns darum nicht kümmern. Das heißt, ich glaube, dass da eben die Arbeitsbelastung, die eh jetzt schon sehr, sehr hoch ist, und wo wir jetzt auch schon wissen, dass der Nachwuchs und die Vergrößerung oder die Aufrechterhaltung der Kräfte in dem Bereich sehr, sehr angegriffen ist, dass da eben dringend erforderlich ist, dass man den Leuten irgendwelche Assistenten an die Hand gibt, die in einer möglichst, wie du sagst, unvoreingenommenen Weise, transparenten Art und Weise und vor allem auch gebildeten Art und Weise da natürlich uns unterstützen können. Denn du hattest viele Punkte erwähnt, die Richterinnen und Richter sein können. Man merkt dann aber erstmal den Unterschied, wenn man wirklich einen Richter hat, der einerseits Herzblut für das Thema hat und sich dann eben auch fachlich in dem Bereich auskennt, wie viel besser und wie viel, sag mal, erträglicher auch für die Leute dann die Entscheidungen sind, weil man einfach sehr viel mehr, wenn man Hintergrundwissen dazu bekommt und versteht, warum eine Entscheidung wie gefällt ist, eben tatsächlich auch sehr viel besser das Ganze in der Praxis dann auch verstehen kann, was ja auch ein wichtiger Bereich ist in solchen Sachen. Und dementsprechend glaube ich, dass man eben, wenn man es schafft, da die Richterinnen und Richter durch eine Technik zu unterstützen, die ihnen eben komprimiert das Wissen an die Hand gibt, das spezifisch für diesen Fall dann relevant ist, dass sie dann auch die rechtlichen Ausführungen darauf schon mal sehr viel besser machen können. Und wenn die KI diese rechtlichen Ausführungen momentan auch noch nicht so gut kann, dass wir sagen, darauf wollen wir uns verlassen, glaube ich, dass allein schon in dem unterstützenden Bereich, was den Hintergrund und was den Sachverhalt angeht, es so viel helfen kann, ja, und auch jetzt schon zeigt, dass wenn man im Prinzip sagt, ich nehme ganze Chats-Stränge oder E-Mail-Stränge und schmeiß die in so eine KI rein und sage, fass mir die mal zusammen, dass da wirklich brauchbare Ergebnisse rauskommen. Und das, glaube ich, würde halt einfach enorm viel Zeit sparen und jetzt schon mal ein erstes Pflaster an der richtigen Stelle sein.
Absolut. Also das heißt, du würdest auch sagen, dass es also auf ein Assistenzsystem für Richter hinausläuft, was durchaus bei der Entscheidungsfindung hilft, was natürlich, wie du schon gesagt hast gerade, also andere Urteile, andere sachverhaltsähnliche Dinge kennt und so weiter, dabei hilft. Natürlich auch in der Formulierung des Urteils, damit es auch durchaus schneller geht, weil ich meine, eins ist ja auch klar, die Überlastung der Gerichte ist ja nun hinlänglich bekannt, ne? Also da wäre das Zeitsparen ja fast noch wichtiger als bei Kanzleien, ja, dass man das wirklich mal alles in Gang kriegt. Und dann hast du ja noch diese ganzen Massenfälle, die durch Legal-Tech-Unternehmen ja auch teilweise gefördert worden sind. So. Und die kann man natürlich dadurch auch etwas besser mit einer Art Waffengleichheit, sag ich mal, vielleicht ja, von der richterischen Seite begehen dann, nicht?
Also, genau, und es gibt ja auch schon so, sagen wir, so Systeme, die eben für die Massenabwehr dann letztendlich gedacht sind. Wo man eben sagt, ich analysiere jetzt mal das, was da reinkommt, denn das hat ja immer wieder ein gleiches Verhältnis, gleiches Muster und versucht dann schon gleich automatisch hier eine Erwiderung drauf zu formulieren.
Genau. Ich würde gerne nochmal, bevor wir wirklich abschließend dann zu der Weit-Zukunftsfrage kommen, ja, die mich ja doch sehr interessiert und die ist ja so ein bisschen fantasiebehaftet, aber ich denke, das macht auch Spaß, darüber mal zu philosophieren, was denn da noch sein könnte, ja, würde ich gerne nochmal einen Schritt zurück zur Realität. Also sagen wir mal 2024, was müssen denn deiner Meinung nach oder was sollten denn deiner Meinung nach Juristen, fassen das jetzt mal ein bisschen weit, ja, was sollten die denn tun, abgesehen davon, dass sie das Legal Tech Verzeichnis lesen sollen, wo sie zumindest ein bisschen up to date sind? Ja, also das, denke ich, kann man wirklich objektiv auch so sagen, ja, also sich quasi informieren. Aber was können sie proaktiv vielleicht noch machen, um KI, aber auch Legal Tech Software, die nehme ich jetzt mal mit rein, vielleicht einzubinden und ihre Arbeit zu verbessern?
Also, ich würde da mal tatsächlich ganz klein anfangen, denn also im Prinzip, wenn man sich überlegt, ich habe ja mit Herzblut angefangen, so eine KI-Reihe zu schreiben bei euch, wo es eben darum geht, dass man möglichst in einfachen Worten erklärt, um was geht's denn eigentlich bei der KI, um den Leuten da auch die Angst zu nehmen. Anwältinnen und Anwälte sind es doch eigentlich gewöhnt, ihr ganzes Leben lang zu lernen. Sie müssen jedes Jahr, jede Woche praktisch die neuen Entscheidungen lesen. Sie müssen ständig sich fortbilden und so weiter. Und das ist im Prinzip doch eine Grundvoraussetzung, die absolut perfekt dazu passt, zu unserer heutigen Zeit, wo wir eben uns grundsätzlich auf ein lebenslanges Lernen einstellen müssen und einfach uns nicht mehr auf irgendwelchen Sachen ausruhen können. Trotzdem tun sich wahnsinnig viele Juristinnen und Juristen schwer, weil sie eben im Prinzip in dem Bereich tatsächlich sich lieber auf das Fachliche konzentrieren und nicht so sehr eben in diesen Bereich Technik und moderne praktisch Funktionen da mal sich weiterbilden. Und das ist, glaube ich, ein Kardinalfehler, den man momentan machen kann. Denn wenn man sich das im Prinzip überlegt, hat man auf der einen Seite die Kanzleien oder die Unternehmen, wo ich sage, da habe ich meine Rechtsdienstleistungsabteilung, eine Kanzlei, und auf der anderen Seite die Kunden oder Fachabteilungen, für die ich das mache. Und das sind so die beiden Pole, die bei den Leuten immer im Kopf sind. Und ein Bereich, der sich immer stärker entwickelt und immer wichtiger wird und weil er eben jetzt durch die Technik so geprägt ist, auch immer zentraler wird, aber gleichzeitig auch abgekoppelt wird, ist in der Mitte dieser Bereich der Rechtsdienstleistungserbringung. Also die Frage, wie kriege ich denn meine Rechtsdienstleistung eigentlich von dem, wo sie geschaffen wird, zu den Kunden? Und das ist der Bereich, wo ich glaube, dass sich die Leute einfach unglaublich mal anfangen müssen, damit auseinanderzusetzen. Denn es geht im Prinzip nicht darum zu sagen, ich kann jetzt selber mein E-Mail-Programm bedienen, ja, weil, Achtung, Spoiler an alle da draußen, E-Mail ist ein veraltetes System, das eigentlich schon längst überholt ist und abgeschafft werden soll. Ja, wie im juristischen Bereich üblich, werden wir wahrscheinlich die Letzten sein, die das tatsächlich tun. Und es gibt auch, sagen wir mal, Möglichkeiten, das zu integrieren. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass man sich nicht auf die Schultern klopfen darf, wenn man sagt, ich kann jetzt hier mein Outlook selber aufmachen. Ja? Sondern es geht wirklich darum zu überlegen, wie kann ich die Rechtsdienstleistung sinnvoll und gut erbringen. Und dazu gehört eben ein Grundverständnis in den ganzen Fragen, dass ich mich mal damit auseinandersetze und sage, ja, ich muss, du hattest vorhin gefragt, muss ich programmieren können? Nein, muss ich nicht. Ich muss aber die Grundprogrammierlogik verstehen. Ja, wenn ich eine Wenn-Dann-Schleife verstehe, kann ich mit diesen ganzen Systemen anders arbeiten. Und ähnlich ist es auch, um auf die Frage nochmal einzugehen, beim Prompten. Ja, natürlich muss ich jetzt, wenn ich ein gutes Bild aus Midjourney rausholen möchte, tatsächlich gut prompten. Und es gibt Leute, die können das in einer Perfektion, die ist unglaublich. Deren Prompts sind aber dann Besinnungsaufsätze von mehreren Seiten, wo eben ganz konkret die Anweisungen auch gegeben werden. Ja, und dementsprechend, ich kann da momentan sehr viel Zeit rein investieren, um alle Feinheiten zu lernen. Das braucht es, glaube ich, aber nicht, weil die Systeme immer mehr angepasst werden, zu sagen, sie bieten zwar noch die Option, einen Prompt einzugeben in eine Software, also sprich da eine Texteingabe zu machen. Es wird aber davor und danach schon sehr viel überlegt, was ist das für ein Typ, der das eigentlich macht? Ja, was, aus welchem Umfeld kommt der? In welcher Tonalität soll der schreiben? Wie kreativ oder sachgetreu soll die Antwort sein? Und so weiter. Das werden alles Sachen, die werden uns abgenommen werden und schon in der Software verankert sein. Und es gibt jetzt auch schon Software, die im Prinzip sagt, schreib mal du deinen schlechten Prompt rein und ich verprobe den ein paar Mal und sag dir, wie der gute Prompt dazu ausschaut. Ja, das sind Techniken, die jetzt auch schon irgendwie vorhanden sind, die auch problemlos irgendwie hier zugänglich sind. Insofern, da wird sich sehr viel tun. Gleichzeitig glaube ich auch hier wieder, und ich meine, ich habe damals mit dem Commodore zu programmieren angefangen und habe da wirklich viel gemacht. Ich programmiere jetzt immer noch so ein bisschen, aber da sind natürlich jetzt echte Programmierer mir um Welten voraus. Und gleichzeitig hilft mir dieses Grundverständnis, dass ich mal gelernt habe, wie eine Programmiersprache ausschaut, eigentlich ständig bei der Arbeit, und zwar sowohl im juristischen Bereich als auch eben in dem ganzen Legal Tech und Legal Innovation Bereich. Denn wenn man die Grundstrukturen davon mal verstanden hat, dann kann man an allen Ecken und Enden sich einfach besser auf diese Systeme einstellen. Und deswegen ist mein Appell praktisch, umarmt die Systeme und eure Robo-Judges und alle die, vor denen ihr Angst habt, ja, und nehmt das einfach als große Chance wahr, denn das sind eigentlich alles Freunde, die uns wirklich helfen können, zumindest mal jetzt die Tasks in einer sehr schönen und effizienten Art zu verbessern. Und deswegen, das funktioniert aber nicht, wenn ich im Prinzip im ersten Schritt anfange und sage, jetzt möchte ich gleich mal KI verstehen, sondern es geht wirklich darum, eben mit den Basics anzufangen und zu sagen, okay, ich gehe mal über mein E-Mail-Programm raus. Was gibt's denn in dem Legal Tech-Bereich eigentlich noch für Sachen, die jetzt schon solide eingesetzt werden, für Sachen, die jetzt im Prinzip schon irgendwie hier funktionieren und auch aus dem Markt quasi das Feedback bekommen haben, dass es gut ist, ja, mit solchen Sachen sich mal auseinanderzusetzen. Und ja, natürlich kann man dann mal ChatGPT verwenden. Es ist nicht schwer, es kostet auch nicht viel Zeit, aber man kann es sogar vom Telefon aus machen. Und wenn ihr ein Smartphone habt, ja, dann sogar auf dem Smartphone. Insofern, der Appell dazu, da wirklich mal auszuprobieren, das ist eine großartige Sache, die gut funktioniert.
Ich würde gerne nochmal jetzt zum Abschluss nochmal zu der Ursprungsfrage, zweiter Teil quasi. Das heißt, wir schauen jetzt mal ein bisschen in die Zukunft, ja. Die Zukunft würde ich sagen, dass, ja, man sagt ja immer so 5 bis 10 Jahre, was schon äußerst schwierig ist, glaube ich. Ja, nehmen wir mal sowas, 10 Jahre oder so. Oder wir können sie auch anders definieren. Wir können auch sagen, die Zukunft, über die wir reden wollen, ist die, wo also die AGI, nicht? Die Artificial General Intelligence da ist. Du hattest das vorhin ja schon erwähnt, dieses Q-Star von OpenAI, ChatGPT quasi, eine andere Version. Da gab es schon die Idee, was so ein bisschen durchgesickert ist, wie safe das auch immer ist, dass es eben Durchbrüche gab. Also ja, und um es kurz zu sagen, was könntest du dir, wenn es diese Art von AGI denn gibt, und du kannst ja gleich sagen, ob du glaubst, dass es die geben wird, ja, wie würde sich denn dann nochmal alles verändern in dem Beruf hier?
Also ich glaube natürlich, dass es unwahrscheinlich praktisch wäre, und es gibt ja irgendwie hier auch seit kurzem diesen AI-Pin, den ich mir hier an die Brust klopfen kann und mit dem ich dann sprechen kann, der in Zukunft das Telefon wegrationalisieren wird, und wenn ich Informationen brauche, ich einfach meine Hand vorhalte und das dann hier auf die Hand projiziert wird. Es wird sich zeigen, wenn ich es schaffe, eben da rein quasi meinen tatsächlich persönlichen Anwalt rein zu programmieren, ja, und dann quasi in einem Autounfall sitze und sage euch zu, ich hatte gerade einen Autounfall, schau dir das mal kurz an, ja, und der dann sagt, ja, mach keine Aussage, möglicherweise bist du dran schuld, ja, dass das natürlich eine unwahrscheinliche Verbesserung sein kann in diesem ganzen Low-Level-Segment für Access of Justice. Und wenn man es eben wirklich so weiterdenkt und sagt, hier die rechtliche Auswertung von solchen Sachen geht wirklich schnell und kostengünstig, dass das sehr viele Bereiche verändern würde. Und ich denke ja, dass wir in Deutschland mit diesem Bereich Access to Justice eh schon einigermaßen in einem überdurchschnittlichen Niveau sind. Gerade wenn man nach Amerika mal blickt, werden ja viele Prozesse gar nicht geführt, weil die Leute Angst davor haben. Das heißt, also wenn ich es schaffe, da praktisch eine verantwortliche KI mir praktisch relativ gut zugänglich irgendwo hier zu im Bereich mitzunehmen, glaube ich, dass das eine unwahrscheinliche Verbesserung von dem ganzen juristischen Handling haben wird. Und wenn man dann eben sagt so, und jetzt hängt man praktisch das System von mir und das von meinem Verkehrsunfallgegner quasi gleich an so einen Robo-Judge dran, ja, der eben sagt, okay, diese Verkehrsunfälle kennen wir, ich werte jetzt aus auf der Basis von allen Verkehrsunfällen, die es in dem Bereich gab, ja, und den Informationen, die ich jetzt aufgenommen habe, und mache da im Prinzip hier ein erstes Urteil, dann glaube ich, dass man da eben schon sehr viel und stark auch die Gerichte entlasten könnte und dass deswegen auch einen großen Durchbruch haben kann. Und da kann man sich immer noch überlegen, welche Widerspruchsmöglichkeiten muss ich dann einbauen, welche Sicherheitsmöglichkeiten muss ich einbauen und so weiter. Das alles setzt aber eben voraus, dass diese ganzen Kinderkrankheiten, die wir momentan haben, wie eben, dass die Systeme momentan vielleicht noch einen Bias haben und man nicht genau weiß, in welche Richtung tendieren die denn, in welche Richtung entscheiden die denn, haben die momentan vielleicht noch eine Tendenz, irgendwie zu einer Gruppe mehr zuzusprechen als einer anderen Gruppe und so weiter. Das sind alles Hausaufgaben, die eben hier gemacht werden müssen, weil, sag mal, diese Frage Verantwortlichkeit, diese Frage Transparenz und die Frage Fairness, ja, was ist richtig, was ist falsch, sind alle, glaube ich, in einem ganz, ganz frühen Stadion, in dem wir uns momentan befinden. Aber wir dürfen ja ein bisschen spielen und eben hier rumdenken. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eben für die Zukunft ein Szenario ist, das wir vielleicht sogar in unserer Lebzeit noch erleben werden. Und dementsprechend da auch glaube, dass sich einfach enorm viel tun wird. Auf der anderen Seite, wenn man sich tatsächlich mal mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, kommt dieser Begriff ja daher, dass man in den 60er Jahren mal gesagt hat, der Computer soll alles abdecken, was ein Mensch kann. Ja, jetzt haben wir gesagt, okay, gut, alles haben wir noch nicht geschafft, jetzt machen wir maschinelles Lernen, dann machen wir jetzt hier tiefes Lernen, jetzt bauen wir irgendwie da Sprachmodelle draus. Also insofern geht es ja alles in einen ganz spezifischen Sektor von der KI. Und alles, was wir da an Ergebnissen erfahren momentan, befindet sich noch in einem Bereich der sogenannten Schwachen-KI. Das heißt, wir fangen ganz unten links gerade erst an und haben da jetzt erst die ersten Techniken, die ersten Durchbrüche geschaffen. Das heißt, es gibt noch keine starke KI. Eine starke KI wäre dann sowas, was praktisch ein Bewusstsein hat und sich selbst auch möglicherweise wahrnehmen kann. Intelligenzstufen 4 und 5. Mhm. Die gibt es momentan noch nicht. Es gibt Intelligenzstufen 1, 2, 3, die uns in bestimmten Bereichen helfen können, mit sehr vielen, sag mal, Rahmenbedingungen dazu. Und es weiß noch kein Mensch momentan, wie man auf dieses andere Level kommen soll. Das ist also momentan noch ein komplett theoretischer Gedanke, denn es ist ja momentan nur mathematische Ausrechnung von Sachen. Das heißt, es fehlt total die Frage Empathie, es fehlt total die Frage, wie können äußere Einflüsse da tatsächlich ad hoc einfließen und mit eine Rolle spielen. Und all das tun wir ja, wenn wir unsere Informationen hier verarbeiten. Das heißt, das wird, glaube ich, noch eine ganze Weile dauern. Und bis dann irgendwann mal hier die Singularität kommt, wo dann die Maschinen die anderen Maschinen trainieren und dann so diese Hiobsbotschaften wie beim Matrix-Film irgendwie hier rauskommen. Das wird, glaube ich, noch eine Weile dauern und ist nicht so, dass es in dem von dir genannten 10-Jahres-Zeitraum irgendwie hier, glaube ich, für uns relevant wird. Ja. Und wenn man zudem mal nach Amerika schaut, die uns ja meistens so ein bisschen ein paar Jahre voraus sind, würde ich sagen, die setzen diese Techniken, die momentan verfügbar sind, flächendeckend ein. Aber es ist auch noch nichts da, wo man jetzt sagen würde, das kann jetzt plötzlich hier fliegen und hat hier große Ohren oder whatever. Ja. Also insofern, die Riesenüberraschungen sind da nicht da. Und deswegen glaube ich auch da, wir werden die Entwicklung miterleben, auch wenn sie zugegebenermaßen extrem schnell geht, aber wir werden sie auch entsprechend beeinflussen können.
Ja, lieber Stefan, die Zeit ist leider rum. Mir fallen eigentlich noch einige Fragen ein und ich würde jetzt schon sagen, lass uns doch gerne mal einen zweiten Teil demnächst machen. Ja?
Sehr gerne.
Dann freue ich mich, dich nochmal wiederzusehen. Ich sage nochmal für die Zuschauer vielen Dank zum Zuschauen und lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, dass es auch ein bisschen der Kanal etwas größer wird und noch mehr Leute, noch mehr Juristen vor allem auch hören, was wir hier so sagen und ihnen vielleicht auch etwas helfen können für die Zukunft. Stefan, genau, vielen
Dank. Die Informationen sind wichtig und insofern hier bleibt dran.
Dankeschön. Danke, Martin. Tschüss.